Na Logo, der Logo-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Na Logo. Logo, das ist die steirische Fachstelle für Jugendinformation und Kommunikation. Wir informieren Jugendliche von 12 bis 26 Jahren zu allen Themen, die für sie von Relevanz sind. Auf unserem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus dem Jugendbereich. Mein Name ist Anna, ich bin Jugendinformationsberaterin im Logo und werde euch durch die heutige Episode begleiten. Du möchtest mehr über uns und unsere Angebote erfahren? Dann besuch uns doch einfach mal auf unserer Website www.logo.at oder auf Social Media. Derzeit sind wir auf Instagram, TikTok, Snapchat, Discord und Facebook aktiv. Natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr diesen Podcast abonniert. In der heutigen Episode sprechen wir mit Rainer Saurock. Er ist Nachhilfelehrer für Mathematik und Latein. In unserem Podcast unterhalten wir uns mit ihm über das Thema Lernen und geben Tipps und Tricks für einen gelungenen Schulstart. Lieber Rainer, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Liebe Anne, hallo. Schön, dass du mich in meinem Büro besuchst.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns dieses Gespräch zu führen. Wie wir alle wissen, das vergangene Schuljahr war für viele Schülerinnen und Schüler, aber auch für alle Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern recht herausfordernd. Das neue Schuljahr steht nun unmittelbar vor der Tür. Nach 4 Monaten Distance Learning und 9 Wochen Ferien soll nun auch im Schulalltag wieder Normalität einkehren. Die Frage, die uns natürlich alle bewegt, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir den Weg zurück? Was können Schülerinnen und Eltern tun, um möglichst entspannt und sorgenfrei ins neue Schuljahr zu starten?
Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, weil auf der einen Seite wird ja in den Medien darüber berichtet, was kann die Schule, was kann das Schulsystem, was können Lehrer und Lehrerinnen alles machen, vom Lüften, vom Händewaschen, von diversen Maßnahmen, Klassenteilungen, Singen abschaffen, Turnsaal, was auch immer. Geht es ihm darum, wie kann ich die Struktur und die Verhältnisse so organisieren, dass es möglichst, dass der Schulbetrieb möglichst aufrecht bleibt. Deine Frage zielt jetzt auf die Seite ab, was können jetzt die Schüler und Schülerinnen beitragen, respektive auch die Eltern. Und das ist eigentlich eine spannende Frage und ich habe ein bisschen nachdenken müssen. Was haben jetzt die Schüler und Schülerinnen bis dato beigetragen? Ja? Und ich habe dann als erstes eben den Begriff der Compliance im Kopf gehabt. Sprich, ich glaube sehr stark daran und auch die Rückmeldungen von meinen Nachhilfeschülern gingen in die Richtung, sie freuen sich, wenn es wieder einen regelmäßigen, aufrechten Schulbetrieb gibt. Das heißt, ich behaupte jetzt einmal, niemand möchte jetzt wieder eine Schulschließung haben. Die große Masse hat sich, glaube ich, jetzt nicht irrsinnig gefreut über das Distance Learning. Das steckt noch in den Kinderschuhen. Manche konnten sich besser orientieren. Für manche war das eine zache Zeit, wie man sozusagen schön sagen könnte. Das heißt, irgendwo diese Frage eben, wie kann man gut mitmachen, dass Schule stattfinden kann, dass Unterricht stattfinden kann? Und das wäre jetzt auf der Schüler- und Schülerinnenseite eben die Frage, okay, spielt's mit, wenn es darum geht, zackiges Lüften, gut organisiert, Hände waschen. Man weiß, wenn jeder Schüler sich jetzt 20 Sekunden oder 30 die Hände waschen soll, mal 24, dann wird es einfach auf die Unterrichtszeit gehen. Also das sind natürlich Sachen, die man jetzt auch gerne nicht belächelt, wenn man darüber redet, wenn man sich vorstellt, okay, man muss jetzt exerziermäßig Hände waschen in der Schule. Das ist etwas, was auch vorher so nicht gegeben hat. Ich glaube, eine Portion Humor muss man weiterhin haben für dieses Entspanntsein auf beiden Seiten. Man kann es jetzt nicht eben militärisch durchexerzieren, dass du Schüler und Schülerinnen von A nach B schickst und dann wird so strategiemäßig alle Maßnahmen durchgeführt. Es ist eine lebendige Masse, ja, und das, ich glaube, mit gemeinsam kann man das gut schaffen. Ein gemeinsames Zusammenspiel, das Verständnis für beide Seiten. Also die Lehrer und Lehrerinnen wissen, dass es für sie nicht unbedingt aufgelegt leicht ist und jetzt mit Schulstart das genauso wieder etwas fragil sein kann, dass der Alltag gut bewältigbar ist und auf Schüler- und Schülerinnenseite auch dieses Verständnis für die andere Seite mitdenken ein bisschen. Und ich erinnere mich ja in den Anfangsgeschichten nach dem Lockdown, wo mir Schülerinnen erzählt haben, ja, der eine hat, der Dings hat die andere halt irgendwie umarmt und da gab es gleich eine Klassenbucheintragung. Also da merkt man auch, ihr sollt euch nicht umarmen, haltet bitte Abstand, das ist eine wichtige Sache. Gleichzeitig, was machst du jetzt als Lehrer oder Lehrerin? Es ist versandt natürlich, es gab eine Corona-Klassenbucheintragung und wahrscheinlich war es nicht die einzige in Österreich. Aber ja, also ich glaube, eine Portion Humor mitnehmen und schauen, gemeinsam schauen, dass der Alltag wieder läuft. Und ich glaube, da wiederhole ich mich jetzt, es möchte niemand eine Schulschließung wieder haben. Es hat, glaube ich, niemand wirklich einen Vorteil dadurch. Und das Gemeinsame, der soziale Aspekt, dass du mit deinen Kollegen und Kolleginnen wieder zusammensitzen kannst, wenn auch jetzt vielleicht etwas getrennter und mehr Abstand. Aber das gehört zum sozialen Aspekt der Schule dazu, dass ich nicht allein zu Hause sitze vor Zoom oder vor welchem Medium auch immer. Also ich glaube, gemeinsam den Betrieb aufrechterhalten, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was mir dazu einfällt.
Ja, das habe ich eben auch so wahrgenommen, dass sich nach dieser langen Pause eigentlich die Schüler und Schülerinnen eh schon recht freuen, aber auch die Lehrerinnen auf einen geregelten Schulalltag wieder und Freunde wieder zu sehen. Diese Corona-Zeit hat sicher auch gezeigt, dass Schule eben nicht nur ein Lernort, sondern auch ein sozialer Ort ist, wo ganz, ganz viel passiert. Als nächstes möchte ich dich gerne fragen, also als Nachhilfelehrer hast du auch heuer wieder viele Schülerinnen und Schüler über den Sommer begleitet, um entweder verpassten Stoff aufzuholen oder sie auf anstehende Prüfungen vorzubereiten. Aus deiner Erfahrung, worauf kommt es denn eigentlich beim Lernen wirklich an? Weißt du, wie man nachhaltig lernt?
Nein, also da bin ich sehr bodenständig. Ich glaube jetzt weder an Superformeln noch, oder wie soll man sagen, du hast gefragt, wie lernt man nachhaltig? Ja, jetzt das mit einem leichten Grinsen im Gesicht. Ja, so alle, wie wir da sitzen, haben wir ein gewisses Alter. Damals haben wir anscheinend nicht nachhaltig gelernt. Das war also alles schlechter, heute wird alles besser. Also die nachhaltige Diskussion ist jetzt nicht gerade der Inhalt des Podcasts, aber gleichzeitig ein bisschen den Ball flach halten, was das betrifft. Auch früher, wo wir nicht von Kompetenzen und von Nachhaltigkeit gesprochen haben, haben Schüler und Schülerinnen gelernt, die letzten Jahrhunderte. Und wir haben uns so weit als Gesellschaft weiterentwickelt. Also diese Zauberformel jetzt, gerade in diesem Bildung wird viel weniger fokussiert, alles wird in Kompetenzen zerlegt. Ja, die Mathematik-AHS-Modura kann ein Lied davon singen. Das heißt, da bin ich ein bisschen auf Abstand, weil ich mir denke, schlussendlich, ja, das Leben geht nach der Schule, nach der Ausbildung weiter und gewisse Dinge sind dann nachhaltig in Erinnerung. Bei mir waren zum Beispiel aus meiner eigenen Schulzeit Lateinvokabeln, Deklinationen, Zeiten, Konjugationen, warum auch immer, die sind immer noch auf der Festplatte eingebrannt anscheinend und keiner wollte oder keiner hat davon gesprochen, es muss jetzt nachhaltig Latein gelernt werden. Also es ist, nehmen wir den Druck weg, dass alles nachhaltig sein muss, weil persönlich glaube ich nicht daran, dass du einfach deinen 13, 14 Schulfächern überall so einen perfekt tollen, nachhaltigen Unterricht kriegst, dass du nachher nach 8 Jahren Gymnasium, nach der Matura die Schule verlässt und immer noch alles weißt. Also so gesehen denke ich mir, niemand möchte den Bulimie-Lerner oder die Bulimie-Lernerin haben, wo man nur für Prüfungen das reinstrebert und dann alles schnell wieder rauslässt und nichts mehr sich merkt. Aber ich glaube, es hält sich die Waage. Dinge, die dich interessieren, die bleiben eher in deinem Gedächtnis. Dinge, die dich wenig interessieren, die erledigst du vielleicht. Ja, manches, wie man so auf Steirisch sagt, musst du Grot fressen. Ja, also es macht auch nicht unbedingt alles automatisch Spaß. Und ich habe zu Beginn gesagt, ne, ein Stück weit bodenständig und auch ich habe hier als Nachhilfelehrer jetzt keine Rezepte, außer irgendwie muss man anfangen, sich der Situation zu stellen. Das heißt, man kann nicht jedem Schüler, jeder Schülerin die Steine aus dem Weg räumen. Das heißt, du musst anfangen, dich auf deinen Lernprozess einzulassen. Du musst es ein Stück weit organisieren. Und da denke ich mir, egal wie alt sie sind. Also bei mir ist er von 11 bis 18 jetzt was aus der Schule betrifft, mein Publikum. Und ich glaube, jeder Schüler, jede Schülerin kann passend zu seinem oder ihrem Alter so weit Verantwortung übernehmen und sich in gewissen Dingen einbringen im Lernprozess. Das heißt, es geht mir beim Lernen, glaube ich, um dieses Aktivsein. Also wenn du als Schülerin oder als Schüler aktiviert wurdest, wodurch auch immer, vielleicht durch einen Nachhilfelehrer, vielleicht durch den Druck der Eltern oder drohenden Fünfer im Zeugnis, dass du das in die Hand nimmst. Ja? Und der alte Spruch, den ich auch gerne verwende, es gibt keinen Fahrstuhl zum Erfolg, du musst die Treppe nehmen. Das heißt, ich muss mich der Herausforderung so weit stellen, okay, ich muss da was tun, fangen wir früh genug an, Tipp 1, ist nichts Neues, teilen wir uns den Stoff ein, auch nichts Neues. Auch jetzt bezogen auf mein Geschäft, brauche ich externe Hilfe oder schaffe ich es mit einer externen Hilfe, die jetzt nicht, die jetzt blöd gesagt nichts kostet. Das heißt, organisiere ich mir irgendwo aus der gleichen Klasse irgendwo den Einserschüler, die Einserschülerin, frag dir mal, kannst du mir kurz erklären, wie funktioniert die Kurvendiskussion oder hilf mir bei dem und dem Thema. Also auch dieses Aktivsein und einfach einmal die Kanäle anzapfen, die nichts kosten, das ist einfach total wichtig, weil schlussendlich sehe ich mich ja als Pädagoge, der ich ja genauso hier bin und nicht jetzt nur Mathematikinstruktor, ja, die Leute sollen ja was lernen aus diesen Lernprozessen. Und schlussendlich, das sage ich auch immer, wenn jetzt Eltern mit dem Schüler oder mit der Tochter oder mit Sohn kommen, sage ich auch immer, okay, wir lernen uns jetzt kennen, weil das Thema jetzt 5. Klasse, AHS, heißt gerade quadratische Gleichungen. Wir lernen uns jetzt kennen. In Wahrheit ist es aber auf lange Sicht vollkommen egal, ob es jetzt die quadratischen Gleichungen sind oder der Sinus oder wie auch immer. Du lernst mit Herausforderungen umzugehen und du sollst daran, du sollst, kein Stress, du wirst daran wachsen. Ja? Du wirst immer einen Lernprozess, du wirst dabei sein und bei manchen bist du aktiver, bei manchen vielleicht mehr passiv, aber irgendwie am Schluss wirst du aus der ganzen Geschichte was gelernt haben. Fürs nächste Mal. Und dieses, ich lerne fürs nächste Mal, plötzlich ist die Schule zu Ende und dann stehen sie jetzt im Leben. Ob sie nachher bei der Uni weitermachen oder im Job, aber ich oder mein Wunsch wäre es oder die Einladung, nehmt irgendwas mit und es ist nicht die Mathematik. Es ist, ich sage jetzt als Mathematiklehrer, ne? Es ist nicht der Inhalt und das Gleiche aus der Schule. Was kannst du mitnehmen nach 12 Jahren Schulsystem? Oder im Minimum 9, ne? Aber was kann ich mitnehmen fürs Leben? Wie habe ich gelernt? Wie konnte ich das meistern, diese Situation? Und haben da jetzt die Eltern geholfen? Haben sie nicht geholfen? Haben sie Nachhilfelehrer gezahlt, aber dann sich nicht mehr eingemischt? Und das ist auch etwas, was ich jetzt aus der Praxis einfach sagen kann. Für die meisten Eltern ist es ja wichtig, dass die meistens ja auch Oberstufenschüler und Schülerinnen, dass sie selbstbestimmt ihren Lernprozess steuern. Das heißt, geh so oft zum Nachhilfelehrer, wie du möchtest und du wirst es schon auf die Reihe kriegen. Und das halte ich auch für einen wichtigen Punkt, dass man nicht, du kannst den Leuten nicht alles aus der Hand nehmen. Ja, also wenn du jetzt irgendwo in der Oberstufe bist, in Richtung wahrscheinlich doch mal akademische Laufbahn, du musst lernen, das selber aktiv in die Hand zu nehmen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, übernimm Verantwortung. Lass dir gerne extern helfen, ob jetzt beste Freundin, Nachhilfelehrer, YouTube, Lern-Apps, es gibt genug Möglichkeiten. Nimm Hilfe an, wenn du selber merkst, du brauchst das. Und ja, Verantwortung übernehmen. Also gerade aus der Erfahrung heraus, doch von 15 Jahren Nachhilfeunterricht, komm nicht 2 Tage vor der Prüfung, vor der Schularbeit zum Nachhilfelehrer und leg stillschweigend einen Zettel mit 20 Beispielen hin und sag, ich kenne mich nicht aus. Weil erstens kannst du nichts mehr ändern 2 Tage vorher, und es fehlt dann die Selbsteinschätzung, okay, hier und hier könnte ich wissen, wo es hingeht, aber da weiß ich nicht weiter. Also das ist auch der Nachhilfelehrer, kann ja nicht mehr als Wunderwutzi irgendwie da plötzlich Bäume ausreißen. Und ich kann ja auch nicht, ich soll ja auch nicht für den Schüler oder die Schülerin Bäume ausreißen. Ich bestärke, ja, ich helfe mit, so à la Comenius, hilf mir es selbst zu tun, glaube ich, ist das Zitat. Ihr bringt die Leistung, ihr macht den Job, ihr liefert es dann ab bei der Prüfung und nicht der Nachhilfelehrer. Ich kann nicht für euch in die Schule gehen und ich kann nicht 2 Tage vorher irgendwie Chips einpflanzen ins Hirn, noch irgendwie anschieben. Also diese Idee, der richtet es jetzt für mich. Das gibt es immer wieder mal. Okay, es ist alles auch ein Teil des Lernprozesses. Beim nächsten Mal vielleicht machen wir es anders. Noch da möchte ich mithelfen, diesen Lernprozess eigentlich anzugehen. Und das ist dann am Schluss die Frage, war es jetzt nachhaltig? Habe ich mir viel davon mitgenommen? Erinnere ich mich zumindest an meine Schulzeit, dass Mathematik doch nicht so schlimm war wie gedacht? Ich habe es dann doch geschafft. Also was nehme ich dann so emotional mit? Und ich glaube, das ist das, woran man weiterhin lernt, älter wird, immer noch weiter lernt. Und am Schluss könnte man sagen, okay, ich habe es geschafft. Ich habe einen Weg gefunden, das auf die Reihe zu kriegen. Und das wäre, glaube ich, so das, wo ich sage, so soll Lernen den Menschen älter machen, weiser machen, reifer machen. Wenn wir jetzt Matura als Reife nehmen, dann wäre das so mein Anliegen. Ja.
Ja, du hast ja schon ganz, ganz viele spannende Aspekte hineingebracht, wie ich finde. Vor allem bleibt bei mir hängen, dass es beim Lernen vor allem darum geht, das Lernen überhaupt zu lernen, also und auf unterschiedliche Situationen auch anwenden zu können. Und dass es oft vielleicht auch gar nicht so viel darum geht, ob das jetzt super nachhaltig ist, sondern dass man für sich unterschiedliche situationsbezogene Strategien herausfindet.
Genau, also es ist dieses, das Lernen ist ein wichtiger Punkt und natürlich würden jetzt viele sagen, Moment, es gibt ja unterschiedliche Lerntypen, ja, der eine vom Lesen, der andere vom Sehen, vom Hören, vom Tun, ja, und wir wissen alle mit Hand, Herz, Hirn und so weiter, was mit der Reihenfolge war, freilich bleibt am meisten hängen, das ist keine Frage. Ich merke einfach nur jetzt aufgrund der Praxis der vielen Jahre, ich war noch nie damit konfrontiert, mich auf Lerntypen einstellen zu müssen. Und ich biete weder eine Lerntypenberatung an, noch biete ich eine Lernberatung an, sondern ich versuche mit ein bisschen Motivation, ein bisschen Humor und auch ein bisschen selbstkritisch. Also ich nehme Mathematik und mich selbst als Lehrer nicht zu wichtig. Es ist nur ein Vehikel, es ist ein Teil einer Ausbildung. Das heißt, das ist nicht so bierernst, ist wie in der Schule. Und bis dato ging es ohne Lerntypentest. Meine Schüler und Schülerinnen haben das dann für sich, sie haben einen Weg gefunden. Und ich glaube, das ist das, was dann als bleibt. Eben was, wie konnte ich damals umgehen damit? Welche Handlungsstrategien habe ich erlernt? Und was bleibt mir für die Zukunft? Eigentlich geht es ja um die Zukunft. Die Schule geht vorbei. Muss man's. Also außer du wirst Lehrer, dann bleibst du weiterhin im System, aber ansonsten geht das Leben ja nach der Schule erst los, könnte man jetzt überspitzt sagen. Ja,
ja, wir haben jetzt uns auch schon ein bisschen zum Thema Lernen unterhalten und meine nächste Frage wäre, ob du auch so Handlungsanleitungen, wir streben ja alle so nach Rezepten, Tipps, wie geht man es am besten an? Also meine Frage wäre jetzt, ob du Handlungsanleitungen oder Strategien für uns hast, um Gelerntes möglichst gut zu überprüfen.
Also wenn du es den Mathematiklehrer fragst, natürlich klassisch, man nimmt das Lösungsheft zum Schulbuch und schaut, ob alle Beispiele, die du gerechnet hast, ob die auch tatsächlich zum richtigen Ergebnis geführt haben. Unter der Annahme, dass das Lösungsheft 100%ig richtige Ergebnisse hat, das ist auch mal ein spannender Punkt, wo man dann zwischendurch zu zweifeln anfängt. Ja, ansonsten, es ist das Gelernte zu überprüfen, hast du gesagt. Und ihr dann für mich so geschaut, das Gelernte vergleichen mit anderem Wissen. Sprich, etwas, wie kann ich die Materie, die ich jetzt gelernt habe oder lernen soll, aus einer anderen Ecke betrachten? Ja, und fange jetzt bei mir selber an. Ich habe mich einmal dann irgendwann mal im iTunes Store, habe ich mich bei der iTunes University gespielt und habe, das klingt jetzt sehr hochgestochen, vom MIT in den USA, gibt es so Kurse, die einfach, also Videopodcasts sind es in Wahrheit, und dann gibt es halt einen Semesterkurs mit, keine Ahnung, 14 Folgen mit 1,5 Stunden, und ich habe mir einfach eine erstsemestrige Vorlesung auf Englisch angeschaut aus den USA, den Stoff, den ich eigentlich kenne, aber es war spannend, erstens andere Sprache, andere Begriffe, gleicher Inhalt und andere Herangehensweisen. Das heißt, das Vergleichen, aha, ich kenne den Stoff eigentlich, aber wie erklärt der das? Wie hat er dein Thema zum Beispiel eingeleitet? Und das ist ja für mich dann spannend, okay, wie kann ich ein Thema auf möglichst viele Arten meinen Schülern und Schülerinnen erzählen. Wenn man draufkommt, okay, die Variante war nicht so fruchtbar, kann man es mit einer anderen Variante, wie fühle ich zum gleichen Ergebnis, aber andersrum. Und dann merke ich eben, ich vergleiche meinen Zugang, meine Begrifflichkeiten mit zum Beispiel einer englischen Mathematikvorlesung, um draufzukommen, da füllt man Lücken, da kann man immer noch was dazulernen. Wenn wir jetzt auf Schulebene gehen, ganz klar, was ich schon immer gesagt habe und gefordert habe, warum kann ich nicht in der Schule meine Übungs, es gibt so Förderstunden vor den Schularbeiten, ja, warum passiert das nicht mit der Lehrerin aus der anderen Klasse, aus der Parallelklasse? Das wäre schon mal ein Vergleich, weil die erzählt das eine Spur anders. Und es macht irgendwo Klick, ja, und es schließen sich diverse Synapsen und ich habe den gleichen Stoff natürlich, aber sie erklärt es anders, sie erzählt es anders. Ich bin stressfrei unterwegs, weil die kennt mich nicht. Ja. Vielleicht habe ich da ein, als leeres Blatt, kann, als unbeschriebenes Blatt kann ich anfangen, kann auch Fragen stellen, wo vielleicht mein normaler Lehrer mich irgendwie schräg anschauen würde. Ja, was, das weißt du immer noch nicht. Also allein eine andere Lehrperson würde schon einmal helfen, weil was bin denn ich als Nachhilfelehrer? Ich bin auch nur eine andere Person. Genauso auch, warum nicht zum Beispiel Lerngruppen mit Schülern und Schülerinnen aus der Parallelklasse? Weil die haben ja einen anderen Unterricht genossen, obwohl derselbe Inhalt stattgefunden hat. Jetzt setze ich mich zusammen mit der Franzi aus der 7C, ich bin aus der 7B und merke, aha, die geht das anders an. Also sprich, dieses Vergleichen, ich glaube, dass das viel zum Lernen beiträgt, das Vorhandene festigt, aber auch Neues oder etwas, wo ich vielleicht unsicher bin, einfach ein bisschen auch, festigen kann. Und deswegen ist auch mit YouTube ganz klar ein wichtiger Punkt, der Simple Club. Ja? Also die sind ja als Lernplattform extrem lässig und cool reingegangen, sind zwei Jungs aus Deutschland. Und die sind extrem gewachsen und skalieren natürlich ihr Produkt auch und leben inzwischen von dem Produkt und haben auch Angestellte. Also, und wenn man sich dann eben bei Simple Maths sich das auf YouTube anschaut, wie, um es modern zu sagen, wie nice und fresh, ja, die eine Kurvendiskussion erklären können, ja, wo du ganz anders angesprochen wirst und abgeholt wirst. Und freilich muss man sich dann mal da 5, 10, 15 Minuten das anschauen und dranbleiben. Aber das ist einfach etwas, das kriegst du aus der Schule nicht. Das kriegst du auch beim Nachhilfelehrer nicht. Ja? Das ist super animiert. Da flitzen die Formeln über den Bildschirm und die sind einfach total lebendig und bringen das cool rüber, wo man sonst sagen würde, ja, Alter, ich meine, das schaue ich mir nicht freiwillig an. Ja? Also dieses Vergleichen unterschiedlicher Ecken oder Systeme, das ist, glaube ich, etwas, was extrem fruchtbar ist und leider viel zu wenig stattfindet. Also das Überprüfen, eben der andere Lehrer wäre quasi die billigste Variante, weil das kostet, glaube ich, nichts, wenn Frau Meier und Herr Müller sich einfach abwechseln und zumindest die Förderstunden sich zur Verfügung stellen. Das ist ein reiner Tausch und es muss niemand deswegen mehr arbeiten. Und eben jetzt auf Schülerebene eben mit YouTube sich Sachen anschauen. Und wenn ich mir Mathematikvideos anschaue von anderen, es gibt immer wieder die ein, zwei Momente, wo ich mir denke, oh, so kann man es auch sagen. Und dann lerne ich, da profitiere ich jetzt als Lehrer dadurch, dass ich beim nächsten Mal diesen Gedanken vielleicht einbringe. Oder das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass man das auch so erklären könnte. Also das geht, glaube ich, auf Schülerebene genauso, dass man sich einfach Anregungen nimmt und das kostet nichts. Und das ist wirklich gut aufgezogen und hohe, hohe Qualität. Also das, wenn wir jetzt sagen, okay, ich habe 1996 maturiert, wir hatten das damals nicht. Ja, also ich hatte niemanden, denn ich konnte weder Online-Nachhilfe gehen, ja, noch hatte ich YouTube und Medien und hatte irgendwelche coolen Sachen auf Instagram. Und das sollte man einfach ausnützen. Das gibt's, das kostet nichts und das ist ein ganz wertvoller Beitrag zum Thema Bildung, wo man auch sagt, es ist nahezu alles kostenfrei verfügbar. Du musst dich nur selber drum kümmern. Du musst selber aktiv sein, es trägt dir keiner hin. Ja? Also ich glaube, da gibt es tolle Sachen. Um das zu überprüfen, würde das Lösungsheft reichen, aber um mich da zu vertiefen und zu festigen, glaube ich, gibt es besagte Möglichkeiten. Und es reicht ja schon mit dem besten Freund, mit der besten Freundin sich zusammensetzen, wenn man dann nicht nur ins Tratschen abgleitet, ja, der hat es ein bisschen anders gesehen, er erklärt es anders, man vergleicht es und das ist eine fruchtbare Auseinandersetzung.
Im Podcast haben wir uns bisher recht viel darüber unterhalten, wie ein normaler Schulalltag wieder aussehen könnte. Sollte dennoch der Worst Case eintreten und sollte es zu regionalen Schulschließungen kommen und Schülerinnen wieder auf Distance Learning umsteigen müssen, welche Tipps hast du für Schülerinnen, um sich den Schulalltag von zu Hause möglichst gut zu organisieren?
Ja und nein. Also ich habe sehr wenig, nachdem ich jetzt selbst, bin zwar Vater, aber mein Sohn ist noch vor dem Kindergarten. Das heißt, ich habe noch keine Erfahrung jetzt. Ich kann also nicht aus Erfahrung sprechen, wie das ist, wenn du jetzt selber zu Hause im Homeoffice bist und das Kind Homeschooling und Distance Learning und wer bekommt jetzt einen Laptop und so weiter. Da habe ich einfach keine Erfahrung und auch ich kenne es aus den Medien und da gibt es nämlich ganz viele Sorgen, Probleme, Herausforderungen. Also die eine jetzt im Luxusbereich, die anderen im elementaren Bereich, wenn du keinen Laptop hast, wenn du keine technischen Möglichkeiten hast oder du hast 4 Kinder und so weiter und einfach keine Ausweichmöglichkeit in der Wohnung, das sind wirklich die richtigen Herausforderungen. Dagegen gibt es jetzt die Luxusvariante, okay, einmal braucht Schüler A und dann einmal braucht also Sohn A oder Sohn B, dann halt den Laptop. Und man kann sich in der Wohnung wunderbar überall hinsetzen und man ist ungestört. Also da gibt es, glaube ich, ganz viele, je nach sozioökonomischen Status kann man sagen, da gab es wirklich Herausforderungen oder einfach ging es leichter. Das heißt, da hat sich die berühmte Ungleichheit natürlich noch einmal verschärft, weil du in der Schule viel mehr Vorteil hattest, aber du kannst nicht, wenn du eine 5-6-köpfige Familie bist und auf kleinem Wohnraum, dann ist das mit Homeschooling eine ganz brutale Geschichte. Also da fehlt mir jetzt, das kenne ich aus den Medien, da fehlt mir jetzt die persönliche Idee. Natürlich, was man immer sagen muss, du musst dich organisieren, das heißt, steh auf, frühstück, putz deine Zähne, zieh dich an. Also das ist, glaube ich, dieses Framing, könnte man jetzt sagen. Ja? Du bist jetzt im Kontext, okay, jetzt beginnt mein Schulalltag, ich erledige jetzt die Online-Aufträge oder ich habe dann an so und so vielen Terminen meine Zoom-Calls oder welche Lernplattform auch immer. Dieses Nicht-Versumpern ist, glaube ich, das Wichtigste. Und da habe ich aber auch gemerkt, jetzt im Austausch mit meinen Schülern und Schülerinnen, dass es keiner ist auf die Idee gekommen zu sagen, na, jetzt haben wir frei. Jetzt müsst man nichts tun, jetzt ist alles, es ist eh wurscht. Ne? Also die hatten sehr klar dieses, das ist jetzt Schule, das ist jetzt anders und das passiert anders, das läuft anders ab, aber das ist Schule, das ist jetzt nicht die Spaßvariante und ich entgehe dem und quasi zeigt dem Lehrer jetzt eine Vogel, ja. Also, sondern es ist einfach, sie waren ganz klar auf das System eingestellt und das ist mal der erste Schritt, dass man das Beste daraus macht, eben nicht versumpert, den Tag aktiv angeht und in Wahrheit, du sitzt 6 Schulstunden in der Schule, bist gewohnt, dass du 6 Schulstunden oder 6 mal 50 Minuten zu Hause sitzt und Arbeitsaufträge erledigst, ich glaube, das war die große Umstellung, weil das bist du nicht gewohnt. Du gehst raus, du machst deine Mathematik, Deutsch und Englisch Aufgabe, das ist so dein Kontext, aber dass man am Vormittag mehrere Stunden konzentriert zu Hause sitzt und Arbeitsaufträge erledigt, quasi als Äquivalent zum Schulvormittag. Ich glaube, das ist viel, weil dann hat man wirklich das Gefühl, boah, ich sitze 8 Stunden zu Hause am Schreibtisch. Also ich glaube, dass da wurden viele Erfahrungswerte jetzt gesammelt und im besten Fall kann man es noch besser machen, wenn, wir wollen es nicht haben, aber wenn es einen Lockdown gäbe, dass man einfach, ja, dass die Lehrer dazu gelernt haben, wie kann man in der Zeit doch Unterricht abhalten und dass man als Schüler lernt, okay, wie kann ich das zu Hause gut auf die Reihe kriegen. Ja, also das ist für beide Seiten, glaube ich, sehr herausfordernd gewesen. Aber auch der Lehrer musste sich aufraffen in der Früh und musste seinen Job machen und konnte nicht bis 11 Uhr im Bett liegen bleiben. Also beide Seiten mussten mitspielen.
Zum Abschluss möchte ich dich noch gerne fragen, viele Schüler und Schülerinnen leiden trotz guter Vorbereitung und Zeitmanagement daran, dass sie irgendwie in den Stress kommen beim Lernen, aber auch unter starker Prüfungsangst leiden. Welche Tipps hast du an diese Schülerinnen? Was können die tun, um sich auf Prüfungen möglichst so vorzubereiten, dass das stressfrei abläuft? Und was kann man gegen Prüfungsangst machen?
Das ist eine spannende Frage natürlich, ne? Und gleichzeitig, ich habe keine Antwort, weil das eine wäre jetzt die Expertise als Lernpsychologe, ja? Das gibt's, davon weiß ich zu wenig. Ein bisschen was habe ich auch einmal gelernt natürlich in meiner Ausbildung, aber was kann ich tun aus meiner Erfahrung? Ich spreche nicht, weil ich es weiß, sondern weil ich es einfach so mitbekommen habe über die letzten Jahre. Es ist ein Teil des Lernprozesses, sich damit zu beschäftigen. Es kann passieren, vielleicht passiert es nicht, find's heraus. Ja, also wenn Eltern kommen und sagen, eigentlich kann er alles und dann bei der Schularbeit geht's nicht, dann macht's bei mir sofort, Moment, da hängt ganz viele Sachen zusammen. Das eine ist, wie gut konnte er oder sie es wirklich? Dann die Frage, das Umsetzen bei der Schularbeit, gerade mit der neuen AHS-Matura, also ab der neuen Oberstufe kann man sagen, ist es ja so, es gibt kein Schema-F-Beispiel. Du rechnest ja nicht viermal das gleiche Beispiel zu Hause und das fünfte Mal bei der Schularbeit, sondern du musst gerade mit diesen Grundkompetenzen, du musst das anwenden können auf einen anderen Kontext. Diese berühmten Ankreuzbeispiele, da musst du ja immer wieder auch um die Ecke denken können. Du brauchst diesen 360-Grad-Blick. Das heißt, zu Hause hat das können und bei der Schularbeit dann nicht, muss man auch aufpassen. Das ist, je jünger, umso eher ist es möglich, das von zu Hause einfach mitzunehmen zur Schularbeit. Je älter, je mehr Richtung Matura, gibt es nicht mehr dieses Schema F, was ich noch zu meiner Schulzeit hatte. Ja, ich hatte keine Grundkompetenzen. Jede Schularbeit hatte 4, 5 große Beispiele und das waren immer die gleichen. Also du wusstest ja, dass das so aussehen wird. Und da denke ich mir eben, das eine ist wirklich gut lernen, wirklich sich vertiefen damit und schauen, ob es dann bei der Schularbeit geht. Also der Stress kann ja auch sein, freilich gibt es jetzt Sachen, die dich jetzt innerlich aufregen. Es gibt Schulangst, es gibt Prüfungsstress, das möchte ich also jetzt nicht kleinreden. Aus der Erfahrung heraus denke ich mir einfach, wenn du dich gut vorbereitest, dann wird es funktionieren. Es will ja niemand jetzt das Lupenreine sehr gut haben, das ist ja nicht der Anspruch. Ja. Bis dato haben das alle auf die Reihe bekommen. Wenn sie sich gut damit auseinandergesetzt haben, wenn sie aktiv diesen Lernprozess mitgetragen haben, dann funktioniert auch die Prüfung. Das wäre jetzt das, was ich jetzt einfach als Laie auf dem Gebiet Prüfungsangst einfach sagen würde, einfach diesen Oldschool-Weg zu gehen. Und das habe ich noch mitgenommen aus der Gesundheitsförderung, da gibt es den Begriff des Kohärenzsinns, das Kohärenzgefühl. Das ist auf die Frage, okay, wie bleibe ich seelisch gesund, ja, was heute auch stark in die Richtung so Resilienz geht und so. Und da gibt es 3 Begrifflichkeiten, die genauso auch in der Schule, im Schulprozess, im Lernprozess einfach mir wichtig erscheinen. Das ist die Sinnhaftigkeit, die Verstehbarkeit und die Handhabbarkeit. Das heißt, ich muss wissen, okay, warum lerne ich das? Soweit man das befriedigend beantworten kann. Ja? Wie kann ich damit umgehen? Kann ich lernen, dass ich damit, ich kann nichts handhaben, wo ich immer sage, ja, es ist nur Schulmathematik. Alles baut auf dem Vorigen auf. Dir fehlen vielleicht 3 frühere Stoffgebiete, deswegen zerlegst du jetzt. Aber in Wahrheit ist alles aufbaubar. Und es wurde aufgebaut, ja, das Curriculum, und es ist machbar und es ist verstehbar. Also dieses Glaub daran, dass es möglich ist. Ja? Und ein bisschen dieses Coach-mäßige, okay, daran zu arbeiten, nicht nur dieses, du musst, weil das ist jetzt die Schule und das ist der Stoff und du musst, weil sonst fliegst du durch. Ne? Das wäre jetzt die eine Variante, das wäre jetzt die Brachial-Variante. Und die andere Variante ist einfach zu zeigen, okay, das ist jetzt Teil der ganzen Geschichte, aktuell jetzt gerade Teil deiner Lebensphase, ja? Hat ein längerfristiges Ziel, du willst die Matura machen zum Beispiel, ja. Und erstens, es ist alles machbar. Zweitens, das hat irgendwo auch einen Sinn, auch wenn ich weiß, wie ich bei vielen sage, du wirst dann später, keine Ahnung, Tierärztin oder Juristin, du wirst es nie mehr brauchen, du wirst es nie mehr angreifen. Aber es ist jetzt machbar, es ist bewältigbar.
Es ist machbar, es ist bewältigbar. Das sind ziemlich gute Schlusswörter für diesen Podcast, wie ich finde. Lieber Rainer, vielen Dank für deine Zeit und deine zahlreichen Inputs zum Thema Lernen. Meinen Zuhörerinnen sage ich danke fürs Dabeisein und wünsche in diesem Sinne schon allen Schülern und Schülerinnen einen gelungenen Start ins neue Schuljahr. Ich hoffe, ihr seid auch wieder das nächste Mal dabei bei einer Logo. Bis dahin, bleibt informiert. Bis bald.